Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unserer Campus 38 Podcast-Serie zu aktuellen Trends und Themen der Kommunikationspraxis. Mein Name ist Tim und ich bin Masterstudent des Studiengangs Kommunikationsmanagement. In dieser Folge soll es um den Ansatz der Gamification in der Unternehmenskommunikation gehen. Dabei spreche ich mit Roman Rackwitz, einem Pionier der Gamification im deutschsprachigen Raum. Gamification beschreibt, grob gesagt, eine spielerische Vermittlung von Inhalten und übt in den vergangenen Jahren bereits einen gewissen Einfluss auf interne und externe Kommunikationsprozesse von Unternehmen aus. Dabei bezeichnet Gamification allerdings keinen neuen Ansatz, der erst durch die rasante Digitalisierung unserer Gesellschaft aufgekommen ist, sondern existiert schon viel länger. Aber dazu mehr im Laufe der Folge. Klar ist aber, dass der Trend Gamification besonders im letzten Jahrzehnt an Fahrt gewonnen hat. Zunächst soll nun aber erst einmal geklärt werden, in welchem Kontext Gamification überhaupt genutzt wird. Hierfür lässt sich die Definition eines internationalen Forscherteams um den deutschen Sebastian Deterding vom Hamburger Hans-Bredlow-Institut heranziehen. Laut dieser Definition aus dem Jahr 2011 lässt sich die Gamification als eine Nutzung von Spielemechanismen in nichtspielerischen Umgebungen beschreiben. Damit reiht sich der Ansatz der Gamification in eine Reihe von spielerischen Inhaltsvermittlungen ein, auf die gleich noch eingegangen werden soll. Zunächst muss aber geklärt werden, welchen Zweck ein Unternehmen verfolgt, wenn es Gamification-Ansätze in seiner Unternehmenskommunikation implementiert. Auch wenn wir bei Gamification von spielerischen Elementen der Unternehmenskommunikation sprechen, liegt das Hauptaugenmerk dabei weniger in der bloßen Unterhaltung, sondern vielmehr in der Beeinflussung von Nutzerentscheidungen und Einstellungen. Sie ist also das Mittel zum Zweck, um externe Ziele zu erreichen. Immer verfolgt Gamification dabei auch die Absicht, eine gewisse Ablenkung von eigentlich ernsten Themen und Anliegen zu erreichen. Geht man von der internen Unternehmenskommunikation im Speziellen aus, dann sollen mit Gamification vor allem die folgenden Komponenten der Beziehung zwischen Unternehmen und seinen Mitarbeitern gestärkt werden: Vernetzung, Motivation, Engagement und Commitment. Was Gamification so interessant für Unternehmen in der Ansprache ihrer Mitarbeiter macht, ist die Möglichkeit, viele kognitive Fähigkeiten des Menschen auf einmal abzurufen. Jens Seifert-Brockmann vergleicht die Gamification in seinem Aufsatz aus dem Jahr 2021 mit dem Einsatz eines klassischen Newsletters. Dieser werde beispielsweise passiv rezipiert und könne lediglich auf verbale und visuelle Rhetorik zurückgreifen. Gamification jedoch kann auch auf auditiver Ebene greifen und vielmehr noch ist selbst erfahrbar. Dieser Mechanismus wird auch als prozedurale Rhetorik bezeichnet. Der Begriff geht auf den US-amerikanischen Professor Ian Bogus zurück, der 2007 in seinem Buch The Persuasive Games – The Expressive Power of Video Games beschrieb, dass bestimmte Ideen innerhalb von Spielen virtuell erlebbar gemacht werden können, indem man ihnen prozedurale Abläufe zugrunde legt. Bevor der Einsatz der Gamification vor dem Hintergrund dieser prozeduralen Rhetorik weiter vertieft werden kann, muss das Spielen an sich zunächst aus mehreren Perspektiven betrachtet werden. Als erstes wäre da die soziologische Sichtweise, denn Spielen hat für uns Menschen eine große Bedeutung. In den späten 30er Jahren entwickelte der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga den Terminus des Homo ludens, also des Menschen, der seine Identität und individuellen Fähigkeiten über zwangloses und fantasievolles Spielen entwickelt. Darüber hinaus kommen beim Spielen aber auch biologische und vor allem psychologische Komponenten zum Tragen. Aus biologischer Betrachtung aktiviert das Spielen das Ausschütten einer Reihe von Neurotransmittern in unserem Körper. Dopamin etwa stoßen wir aus, wenn wir motiviert sind, Endorphin beeinflusst unser Bindungsverhalten und Oxytocin unsere Stimmung. Je nach Spielumgebung werden diese Neurotransmitter also unterschiedlich stark freigesetzt. Noch spannender ist in diesem Zusammenhang aber die psychologische Sichtweise. Im Kontext von Spielen lassen sich deren Nutzer nach der Spielertypologie vom amerikanischen Mathematiker Robert Bartle aus dem Jahr 1996 in drei Kategorien einteilen: Achiever, Socializer und Explorer. Um diesen theoretischen Ansatz direkt noch mit einem weiteren zu verknüpfen, kann nun die Selbstbestimmungstheorie der beiden Psychologieprofessoren Edward Deci und Richard Ryan auf diese Spielertypen angewendet werden. Im Jahr 1985 definierten die beiden psychologische Grundbedürfnisse des Menschen, darunter Kompetenz, soziale Eingebundenheit und Autonomie. Während der Achiever also vor allem nach Kompetenz strebt, stehen beim Socializer die soziale Eingebundenheit und beim Explorer das Erreichen von Autonomie im Vordergrund, wenn er spielt. Nach diesen Ausführungen zur Bedeutung des Spielens für uns Menschen kann nun wieder auf die eben bereits erwähnte prozedurale Rhetorik eingegangen werden. Dabei bleiben wir zunächst in der Psychologie. Denn abseits der psychologischen Bedeutung des Spielens funktioniert auch der erfolgreiche Einsatz von Gamification über Psychologie, wie Roman Rackwitz weiß. Er gilt als Pionier der Gamification im deutschsprachigen Raum.
Gamification ist Verhaltenspsychologie. Und meistens heutzutage, oder schon länger eigentlich, aber meistens kommunizieren wir sehr rational. Wir überlegen uns, was wäre wohl das beste Argument, wenn ich etwas zu verteidigen habe, also wenn mich jemand fragt, also kommuniziere ich es gleich sehr rational. Dabei wird meistens vergessen, dass der Mensch nie rational handelt, sondern in der Regel immer emotional und versucht es sich danach rational zu erklären. Und da Gamification zu 80-90% Verhaltenspsychologie ist, nehme ich also das Emotionale des Menschen gleich mit. In unserem Fall vor allem halt den Homo Ludens, wenn du so willst. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, weil gerade auch in der internen Kommunikation oder in der Unternehmenskommunikation ist es so, dass wir meistens eben immer schon sagen, warum etwas gemacht werden soll oder warum das jetzt gut ist oder warum das ein Grund war. Dabei ist oftmals gar nicht das Warum das Problem oder jetzt irgendwie, das macht man jetzt, weil man eben irgendeinen Erfolg haben will, eine KPI verbessern muss, irgendein Problem hat, sondern was die Leute meistens gerne hören wollen, damit sie mitgenommen werden, ist das, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Von welchen Voraussetzungen seid ihr ausgegangen? Ja, und dann seid ihr dann irgendwo angekommen, wo ihr jetzt angekommen seid? Gut, das werdet ihr schon richtig wissen. Ihr seid gut, ihr habt das drauf, dann folgen wir dem Ganzen. Aber die Leute vor vollendete Tatsachen zu stellen, ohne sie von Anfang an mitzunehmen, das ist oft ein Problem, so ein emotionales Problem. Und bei Gamification fängst du meistens auf dieser Ebene an.
Gamification soll also Mitarbeitern eines Unternehmens Kommunikationsprozesse aller Art näher bringen und transparenter machen. Unsere Lebenswelt ist geprägt von einem ständigen Informationsüberfluss. Dadurch nimmt die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit bestimmten Themen ab. Kommen wir kurz zurück auf das Beispiel des Newsletters von eben. Zwar mag dieser auf visueller Ebene zunächst ansprechend sein, aber die Vermittlung von Botschaften im Rahmen der Unternehmenskommunikation verliert ihre Wirkung, wenn immer wieder die gleichen Wege für sie genutzt werden. Eine spielbare Erfahrung von Kommunikationsinhalten hingegen kann dafür sorgen, dass ein Informationsverdruss durch Angestellte oder externe Bezugsgruppen abnimmt. Roman Rackwitz unterscheidet in Unternehmen die passive Form der Kommunikation, bei der die Angestellten vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wie sich am Beispiel des Newsletters zeigt, von einer aktiven Kommunikation. Gamification kann dabei sogar auch schon ein Stück weit in die passive Form der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden, und zwar im Kontext des Storytellings.
Im Storytelling, da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, oh, es war einmal vor langer Zeit in unserem Unternehmen ein einsamer Ritter. Ja, so ist das nicht gemeint, sondern Storytelling auf die Art und Weise, wie du diese Heldenreise ist zum Beispiel sehr bekannt. Ja, dann gibt es auch andere Strukturen, wie Informationen aufgebaut sind. Also wie ich jemanden abhole, wie ich jemanden mitnehme, wie jemand das Gefühl hat, jetzt wird das eine Journey für mich, jetzt erkenne ich den Fortschritt. Jetzt verstehe ich die Herausforderung, das Problem. Deswegen sind wir gescheitert, deswegen geht's weiter. Deswegen ist das Projekt jetzt so wichtig. Indem man das so einordnet, schaffe ich eine ganz andere emotionale Verknüpfung. Bedeutet aber auch, dass es eben nicht darum geht, einfach nur harte Fakten auf den Tisch zu knallen, möglichst effizient.
Die Unternehmenskommunikation können darüber hinaus durch eine aktive und aufklärerische Haltung den Weg hin zu Gamification-Anwendungen ebnen.
Bevor jemand überhaupt erstmal ins Doing kommt, also interaktiv wird mit etwas, was natürlich, wo dann Gamification wirklich scheinen kann und mitmachen kann, muss sich ja jemanden überhaupt erstmal abholen mit dem Kontext. Und da kann die Unternehmenskommunikation natürlich so diese Eintrittstür bieten in diese, jetzt weiß ich, warum das ein Faktor ist, was die Bedeutung ist. Jetzt hat man die Leute emotional abgeholt. Jetzt begebe ich mich selber rein und stecke auch Zeit und Arbeit rein. Und dann beginnt der aktive Part und so spielen beide zusammen.
Im Kontext der Unternehmenskommunikation zeichnet die Gamification aus, dass sie eher auf Beeinflussung als auf Entertainment abzielt. An dieser Stelle kann sie von anderen spielerischen Instrumenten der Kommunikationspraxis abgegrenzt werden. Playfulness etwa beschreibt die Integration von Spielen in die Arbeitsumwelt, zum Beispiel in Form eines Tischkickers, um die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsalltag entlasten zu können. Einen anderen Ansatz verfolgen sogenannte Entertainment-Spiele, die vor allem im Personalmanagement, genauer gesagt im Recruiting, eingesetzt werden. Ein Beispiel hierbei ist das Spiel America's Army, in dem potenzielle Rekruten der US-Armee einen First-Person-Shooter spielen, der von der Armee konzipiert wurde und die Werte der Streitkräfte vermitteln soll. Bei den Serious Games ist der Gaming-Faktor trotz des Vorkommens im Namen eher nebensächlich. Sie dienen zur Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern, zum Beispiel in Form von Flugsimulatoren im Rahmen der Ausbildung von Piloten. Auch Gamification-Umsetzungen können so daherkommen, dass sie als Spiel wahrgenommen werden.
Meistens wird Gamification auf das reduziert oder auch immer so wird dann gedacht, das sieht am Ende aus wie ein Spiel. Also man hat irgendwas auf dem Bildschirm. Und das ist das Explizite, das gibt's auch, klar. Ja, das sind dann die Serious Games, Game-Based Learning, Simulationen, solche Sachen. Aber der Punkt ist, es gibt auch den impliziten Bereich, das heißt, wo du die Mechaniken nimmst, die psychologischen, die dafür sorgen, dass ein Spiel überhaupt erst attraktiv wird. Ja, und die nimmst du und verbesserst mit denen oder versuchst diese zu implementieren in deinen normalen Joballtag, so dass die Leute sagen, oh, irgendwie ist es ein bisschen nativer als vorher, intuitiver, irgendwie kommt mir der Job mehr entgegen, aber die würden nie sagen, sie spielen, weil wir versuchen sogar zu vermeiden, sie in diese Denke zu bringen, weil sie sollen, es geht ja um den Job und nicht um Ablenkung und irgendwas anderes mal unterhaltsamer zu machen. Und so hast du diese beiden Welten, also sehr spielerisch und eigentlich so überhaupt nicht spielerisch, jetzt visuell. Ja, und dazwischen natürlich eine Grauzone und das kann alles zusammenarbeiten.
Dass der Einsatz von Gamification vor allem konkrete strategische Kommunikationsziele wie Engagement und Loyalität verfolgt, wurde bereits zu Beginn genannt. Aber wie wird Gamification denn nun in der Kommunikationspraxis angewendet? Es kam bereits zur Sprache, dass Gamification nicht erst durch das Fortschreiten der Digitalisierung entstanden ist. Ein simples und ebenso einleuchtendes Beispiel ist die Auszeichnung des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin des Monats. Mit ihr wird gezeigt, dass ein Angestellter großartige Leistung gezeigt hat. Gleichzeitig sollen damit aber auch die anderen zu besseren Leistungen motiviert werden. Dem Gewinner einer solchen Auszeichnung winken dann, je nach Unternehmen, gewisse Vorteile. Ein Unternehmen, das schon früh auf den Einsatz von Gamification gesetzt hat, ist der deutsche Softwarekonzern SAP. Für das Community Network des Konzerns, kurz SCN, wurde bereits Anfang der 2000er die Basis geschaffen. Es dient als Austauschform für Ingenieure des Unternehmens, Dozenten, Studierende und Nutzer von SAP-Softwares auf der ganzen Welt. Im Jahr 2013 wurde es um ein Gamification-Modul ergänzt, dank dem Nutzer innerhalb des Netzwerks Missionen abschließen und Badges, also Abzeichen, sammeln können. Auch die Auszeichnung des Member of the Month wird vergeben. Auch das Unternehmen Osram, das vor allem für die Produktion von Glühbirnen und Lichtinstallationen bekannt ist, gestaltet seinen Gamification-Ansatz auf ähnliche Weise und erfüllt damit die psychologischen Grundbedürfnisse, die Dakey und Ryan schon vor fast 40 Jahren definierten. Hier, im Osram Mission Game, können die Mitarbeiter zunächst ihren eigenen Avatar erstellen, also den Achiever, der sich selbst erfüllt. Ganz im Sinne des Unternehmens sammelt er dann Lux-Coins und Sterne durch das Beenden von Missionen, die ihn die Welt des Unternehmens erkunden lassen. Die Platzierung in Ranglisten schließlich vollendet den Wunsch des Socializers nach sozialer Eingebundenheit. Diese verschiedenen Herangehensweisen im Umgang mit Gamification können in der Theorie das Mitarbeiterengagement und ihre Performance steigern. Laut Jens Seifert-Brockmann können Angestellte so zu sogenannten Co-Creators aufsteigen. Sie beschaffen also eigenhändig Informationen und erstellen unter Umständen eigene Produkte und Inhalte für das Unternehmen. Die früher oftmals eher einseitig verlaufende Kommunikation von Unternehmen gleicht durch das aktive Einwirken auf Themen und Werte durch die Mitarbeiter vielmehr einem Kreislauf. In den genannten Beispielen definiert sich Gamification vor allem durch extrinsische Motivation. Demnach werden Mitarbeiter durch das in Aussicht stellen von Belohnungen dazu gebracht, bestimmte Formen der Gamification zu nutzen. Roman Rackwitz, den wir eben schon gehört haben, war in Sachen Gamification in Deutschland nicht nur ein Vorreiter, sondern hat das ganze Konzept in Form der Growth Gamification noch weitergedacht.
Es gibt einen klaren Unterschied zu dem, was aktuell oder was allgemein als Gamification angenommen wird. Und der Unterschied, oder andersrum, fangen wir so an, was ist allgemein Gamification, über was man so meistens sofort stolpert, wenn man sucht? Da sind wir nämlich bei diesen Bereichen Punkte, Badges, Ranglisten. Ja, also sowas, Ziele erreichen und dann wird man belohnt. Und damit ist man meiner Meinung nach schon nicht mehr im Gamification. Ich glaube, das ist ein Mythos, das ist ein gefährliches Halbwissen, weil der Punkt ist der, noch nie hat ein Mensch ein Spiel gespielt, weil er Punkte und ein Badge kriegt. Er kriegt Punkte und ein Badge, weil er zufällig spielt. Also das ist, in diesen Kontexten des Spiels ist das nur ein Feedback-Element. Es ist nie das Motivationselement, überhaupt zu spielen. Und da geht, ist meiner Meinung nach, 90% der Industrie falsch. Liegt einfach falsch. Was die nutzen, ist Belohnungsprogramme, also extrinsische Motivation, die wir schon seit 250 Jahren haben, perfektioniert während der Industrialisierungszeit, da wurde es noch besser, das ist jetzt genommen worden, genau dieselben Mechanismen und jetzt sind sie halt irgendwie bunt gemacht oder halt auch natürlich von mir aus vom UX, UI ansprechender und auch da nochmal besser. Aber es sind immer noch extrinsische Belohnungssysteme. Und damit hat die Spielpsychologie gar nichts zu tun. Haben die irgendeine Wirkung? Ja, aber ganz, ganz wenig im Bereich der Spielpsychologie. Das Schlimmste, was uns passieren kann im Spiel, dass wir das Spiel fertig machen. Dass wir den Endgegner besiegen. So Mist, scheiße, ist vorbei, was mache ich denn jetzt? Das Spannendste im Spiel und auch überhaupt dieser den Fortschritt, den wir im Spiel erleben, der ist nur deswegen attraktiv, weil wir vorher so oft gescheitert sind, es eben nicht leicht und einfach und schnell erreicht haben. Der Growth-Gamification-Unterschied, so wie wir den machen, daher kommt dieses Growth, es bezieht sich auf dieses Growth-Mindset. Also auf die Einstellung dieses, okay, wo sind Herausforderungen, wo sind Sachen, an denen ich wachsen kann? Und die haben wir schon implizit drin, ich werde wahrscheinlich scheitern, weil sonst würde ich ja nicht dran wachsen, wenn ich es sofort schaffe. Dieser Wunsch, an die Grenze seiner Fähigkeiten zu kommen, dieser Wunsch, etwas zu erlernen, zu sagen, oh geil, ich habe es geschafft, nur damit danach ein noch größeres Problem kommt, das ist es, was ein Spiel inhärent oder vor allem auch intrinsisch motivierend macht. Und deswegen diese ganzen Mechanismen wie, du machst was und am Ende gebe ich dir irgendwas als Feedback, Punkte, Badges, Ranglisten, ist meiner Meinung nach sogar konträr, weil sie ja dafür sorgen, dass jemand nur aufs Ziel achtet und überlegt, wie komme ich so schnell wie möglich ans Ziel, um mein Badge zu bekommen und eben nicht mehr auf die Aktivität achtet, also des Spielens um des Spielens Willens macht oder des Arbeiten um des Arbeitswillens macht. Aber nur dann entsteht intrinsische Motivation, wo wir hinwollen. Und da liegt ganz klar dieser Unterschied. Das heißt, um es auf einen Punkt zu bringen, in dem klassischen Gamification denkt man in Belohnungsstrukturen, mach was und du kriegst was. Und im Growth Gamification denkt man vom Kern her eher in Ressourcen. Ich gebe dir was an die Hand, damit du jetzt noch größere, noch härtere Herausforderungen angehen kannst. Ein Werkzeug, an dem du wachsen kannst. Das ist eigentlich ein Perspektivwechsel und das ist der große Unterschied.
Auch wenn nach der Auffassung von Roman Rackwitz der Erfolg von Gamification-Ansätzen eher in der intrinsischen Motivation liegt, so kommen seine Growth-Gamification-Philosophie und die in Anführungszeichen klassische Definition und Aufmachung am Ende auf die gleichen Nenner, die Bindung von Mitarbeitern an ihr Unternehmen. Mit seiner Firma Engaging Lab unterstützt und plant Rackwitz Gamification-Modelle von Unternehmen sämtlicher Größen, unter anderem von Pharmaunternehmen und Automobilherstellern. Ins Detail kann er dabei allerdings nicht gehen. Gamification-Modelle sind oft sehr mit internen Prozessen verzahnt. Auch die Unternehmen wollten oder konnten sich nicht dazu äußern. Aber Roman Rackwitz kann aus seiner Erfahrung sagen, worauf es den Kunden und Projektpartnern seines Engaging Labs ankommt.
Ich kenne kein Projekt, wo es zum Beispiel nicht darum ging, Engagement zu verbessern. So, und das wissen wir, das hat natürlich auch noch eine andere Seite, wenn die Leute das Gefühl haben, sie sind in einem Projekt gut engagiert. Ja, also das heißt, bedeutet ja auch, dass sie sehen, okay, ich habe hier meine Stakes drin, ich erlebe hier Fortschritt, ich habe hier einen Impact drin. Dann verringerst du automatisch auf der anderen Seite ja auch die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass sie denken, boah, irgendwie stecke ich hier fest, ich könnte mal den Job wechseln. Ja, also das hängt immer miteinander zusammen, dieser Bereich. Aber sagen wir es mal so, im deutschsprachigen Raum bist du zu, das ist jetzt schwer, aber ich würde weit über die Hälfte, also ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus 70-80% sagen, ist in der Regel mitarbeiterbezogen. Und zwar ganz stark Mitarbeiterbindung, Employer Branding, Weiterbildung, Onboarding. Das sind so die großen. Recruiting auch ein bisschen. Im internationalen Bereich ist man viel, viel stärker extern getrieben. Das heißt, da geht's, was wir hier sehr viel für Mitarbeiter machen, wird dort eher in Kundensegmenten gedacht. Ja? Also Kundenbindung, Kundenintegration, Markenbranding eher in der Richtung. Aber es geht am Ende geht's immer darum, um Leute zu binden, zu engagieren. Wenn du so willst, also immer den Lifetime Value zu erhöhen, wie man immer so schön sagt. Ja?
Bisher kam Gamification vor allem im Rahmen der internen Kommunikation in Unternehmen zur Sprache. Nun haben wir gehört, dass auch in externen Kommunikationsprozessen Gamification-Modelle angewendet werden. Ein sehr bekanntes Projekt stammt bereits aus dem Jahr 2009 und wurde in Schweden durchgeführt. Der VW-Konzern tat sich damals mit der internationalen Werbeagentur Doyle Dane Birnbach, kurz DDB, für das Projekt The Fun Theory zusammen. Das Ziel hierbei? Durch spielerische Elemente sollten bei den Versuchsteilnehmern Verhaltensänderungen hervorgerufen werden. Im Rahmen des Projekts wurden die Treppenstufen einer U-Bahn-Station in Stockholm mit Klaviertasten ausgetauscht. Jede von ihnen gab danach bei Benutzung, genau wie bei einem echten Klavier, einen anderen Ton ab. Laut VW hatte das zur Folge, dass 66% mehr Menschen als üblicherweise die Klaviertreppe statt der Rolltreppe nutzten. Weil sich das Projekt der Piano Stairs sowie weiterer Installationen großer Beliebtheit erfreute, baten die Werbeagentur und der Autokonzern um Einsendungen aus der Bevölkerung, um weitere Ideen umzusetzen. Gewinner der Ausschreibung war die sogenannte Radarfallenlotterie. Hier wurden auf einer vielbefahrenen Straße alle vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer von einem Blitzer dokumentiert. Doch nur die, die tatsächlich zu schnell fuhren, wurden zur Kasse gebeten. Alle anderen nahmen an einer Lotterie teil. Zu gewinnen waren Teile des Geldes, das die Verkehrssünder einzahlen mussten. Innerhalb der dreitägigen Testphase sank die durchschnittliche Geschwindigkeit auf der Straße von 32 auf 25 Stundenkilometer. Die Absicht hinter den beispielhaft genannten Installationen im Alltag ist klar. Durch spielerische Kontexte können wir also tatsächlich zu Verhaltensänderungen bewegt werden. Diese Möglichkeiten wollen auch Unternehmen für die interne Kommunikation nutzen. Mit Gamification können sie den Austausch, die allgemeine Vernetzung und die Koordination innerhalb des Unternehmens verbessern. Das optimiert nicht nur die Lernprozesse von Angestellten in entsprechenden Kontexten, sondern fördert vor allem auch ihre Loyalität, ihre Motivation und ihr Engagement im Arbeitsalltag.
Gamification ist, wie gesagt, zu 90% für mich Verhaltenspsychologie. Und was wir merken ist, dass immer mehr Verhaltenspsychologie, mal noch völlig ohne Gamification, da sind wir noch weit von entfernt, aber Verhaltenspsychologie an für sich bekommt einen immer größeren Stellenwert in allen möglichen Bereichen, ja, sowohl im HR als auch im Marketing, als auch in der, und damit auch meistens in der internen Kommunikation, jetzt ja wegen HR. Es wird auch immer mehr so, dass es ist langsam, aber immer mehr, dass Psychologen auch strategischere Jobs haben. Ja. Also dieser Bereich wächst und je mehr dieser Bereich wächst, beziehungsweise je mehr Unternehmen anerkennen oder merken, okay, wir müssen mehr die Psychologie mit einbeziehen und nicht nur eben mit dem Rationalen kommen, außer Marketing, da ist es natürlich schon viel länger unterwegs, aber wir brauchen das auch in allen anderen Bereichen, in der Entwicklung, ja, im Management, in der HR und so weiter. Solange das läuft und das ist krass am Wachsen und das geht, dann wird immer ein Platz sein für Gamification, weil das ja eine Sparte der Verhaltenspsychologie ist.
Was meint ihr? Wird Gamification in den kommenden Jahren eine größere Rolle spielen? Zumindest bieten weitreichende technische Entwicklungen die Möglichkeiten, Unternehmenskommunikation auch über visuelle Komponenten hinaus zu gestalten. Und wenn Gamification sich durchsetzen sollte, welche Variante der Umsetzung würde Unternehmen mehr Erfolg versprechen? Eine, in der sich die Nutzer über das Spielen im Klaren sind, oder eine, bei der dieser Prozess unterbewusst abläuft? Unser Experte Roman Rackwitz hat angesichts der derzeitigen Präferenzen zumindest eine Tendenz.
Ich glaube, das größere Potenzial hat ehrlich gesagt das, wo die Leute gar nicht auf die Idee kommen, dass sie spielen, weil dann auch nicht so der Unterhaltungsfaktor da ist, der sich ja leicht totläuft. Aber 99% der Projekte sind alle, nein, es muss aussehen wie ein Spiel.
Das war es mit dieser Folge zum Thema Gamification in der Unternehmenskommunikation. Vielleicht ist einigen von euch Gamification in irgendeinem Zusammenhang ja auch schon einmal begegnet, vielleicht auch nur unterbewusst. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß beim Hören und konntet einige interessante Dinge über das noch junge Feld der Gamification lernen. Vielen Dank fürs Zuhören.